Mistral von Maria Borelli. Gelesen von Katja Bürkle. Ein Hörbuch-Podcast von Bayern 2. Teil 3.
Das Wetter spielte verrückt. Himmel und Erde rechneten miteinander ab. In heillosem Durcheinander gingen sämtliche Winde aufeinander los. Ein leuchtender Mistral behauptete sich inmitten des Konzerts kriegerischer Stimmen. Seine lärmenden Horden tobten über die Ebene hinweg, erfüllten sie mit heiserem Gebrüll, unter einem blank gefegten Himmel, der trotz allem lachte, wohl wissend, dass er seine rosa Mandelblüte bekommen würde. Er riss nicht alles mit sich fort. »Hast du den Schafen das Olivenlaub gegeben, Marie?« »Ja, habe ich. Jetzt gehe ich Heu machen.« Das Korn ist kräftig geworden. Männer bewegen sich die Furchen hinauf und hinunter, schleudern Nitrat aus dem Handgelenk, wie Saat. Andere gehen mit der Ackerwalze über die Halme, die der Winter gelockert hat. Man hat die Bäume beschnitten, deren knospende Zweige am Boden liegen. Frauen nehmen sie mit, um sie den Kaninchen zum Abnagen zu geben. An den Böschungen sammelt der Gédéon Rougier Muscatella-Salbei, den man nach Gras verpflanzt. Seine lumpige Jacke hat die Farbe der Feldsteine, von der Sonne gebleicht und schwarz von Flechten. Bei Les Devins hat man die letzte große Eiche, die auf den Äckern geblieben war, gefällt. Am Rand der Böschung der glatt abgesägte Stumpf. Direkt daneben liegt der Stamm in vier großen Teilen, Seite an Seite, an denen man die schwarze Spur der Axt sieht. Zwei große Stapel gespaltener Scheite wachsen an, bereit, verbrannt zu werden. Der Vorrat für mehrere Winter. In einem Durcheinander aus trockenen Blättern, Rinde, Sägespänen, kleinen Splittern, mittleres Holz, Stangen, knorrige Stücke. Rundherum ein doppelter Ring aus Reisigbündeln. Die Marie betrachtet das von oben. Und der Anblick der niedergerissenen Eiche, die aufgehört hat, wie ein Fluss zu rauschen, erfüllt sie mit Wehmut. Sie fühlt sich wie verwandelt. Jede Kleinigkeit rührt sie an. Die Wege, auf denen sie geht, sind nicht mehr dieselben wie zuvor. Die Blumen neigen sich dort mit strahlenderen Gesichtern. Die Tränen unter den kleinen, rotbestickten Blättern der wilden Rebe, die den Flieder neben dem Feigenbaum umschlingt, sind keine dicken, klebrigen Harztropfen mehr. Es sind schöne, zitternde Sterne. Sie ist doch wohl nicht auf ein Hexenkraut getreten. Sie betrachtet forschend die Quecke, den Odermenning, das Gewimmel winziger, namenloser Gräser, die den Wegrand polstern. Am Saum eines mageren Feldes, auf einem von Thymian überwucherten Steinhaufen sitzend, schreibt sie mit dem Finger einen Namen auf einen Kiesel. Ein komischer Gedanke geht ihr durch den Kopf. Wenn nur dieser Name nicht durch irgendeinen bösen Zauber in leuchtenden Buchstaben überall da auftaucht, wo sie ihn hinterlassen hat. Hinter den beiden vom Wind geknickten Zypressen und dem Lorbeer, der den Brunnen verbirgt, sieht man das Dach der Hontelms. Maries Blick verdüstert sich. Dort wohnt die Marie Josephine, 3 Tage älter als sie. Sie kam ohne Beine und mit nur einem Arm zur Welt. Mit hübschem Gesicht und ganz bei Verstand. Die beiden Mütter hatten in der Schwangerschaft gemeinsam gebetet, dass die Frucht, die sich in ihrem Leib regte, nach dem Bilde Gottes geschaffen wäre. Als kleines Mädchen hatte die Marie-Josephine ihrer Mutter einmal gesagt, »Warum hast du mir keine richtigen Beine gemacht, wie meinem Bruder?« Sie trägt einen Sack, der an der Taille zugebunden ist, und bewegt sich trotzdem über das Gehöft, indem sie ihren Arm zu Hilfe nimmt. Der Zugwind hat die Hügel in blauen Dunst gehüllt. Frisch und ungestüm bläst er von Süden her, seit dem Morgen. Singt in den Ohren, lockert die fette Erde auf, behaglich für die Sämlinge wie ein Schoß, leckt mit unersättlicher, wilder Zärtlichkeit darüber. Die Feuchtigkeit dringt in großen, dunklen Flecken aus den Baumstämmen. Knospen platzen auf. Die Marie geht ohne Eile. Die Mandelbäume duften nach Honig. Es regnet Blütenblätter. Ein alter, verkrümmter Baum, schwarz und ausgehöhlt, hebt nur noch einen schwachen Arm, der aber voller Rosen hängt. Auf ihrem Mund, ihrer Nase, zerdrückt sie das weiche Fleisch der Blüten, die sie mit ihrem Saft benetzen. Sie kaut darauf und empfindet eine Ungeduld, etwas wie ein Ziehen in ihrem erblühten Körper. An diesem Morgen sprang sie aus dem Bett, als die jungen Spatzen in den Nestern unter den Ziegeln vor Hunger schrien. Die zu drei Vierteln ausgewachsenen Seidenraupen sind sehr gefräßig. Da darf man nicht an Blättern sparen. Die Norin, die die große Wäsche machen wollte, war noch früher wach. Auf dem Ofen fand die Marie den aufgebrühten Kaffee. Sie hörte ihn durch den Filter tropfen. Der Tag sickert langsam aus den Umrissen der Dinge. Über der schön gebogenen Flanke des blauen Hügels kehrt ein großer Stern in den Himmel zurück. In der Akazie, aus der der milchige Duft der weißen Dolden rinnt, wartet ein Sänger nicht auf die Sonne. Die Melodie schwingt sich auf mit weitem, kraftvollem Flügelschlag, bei jedem neuen Vers gestützt von kühnem Wollen. Und dann hinab, perlend wie Wasser auf hartem Fels. Ein Hahn steht auf einem Misthaufen. In klein. Die ganze Pracht der goldenen Morgenröte. Er reckt die Brust, schleudert seinen rauen Schrei empor, von glühender Inbrunst geschüttelt, beinahe verrenkt, mit einer solchen Hingabe, dass man sich wundert, wie er nicht daran zerbricht. Dieser Schrei ergreift die Marie, der es kalt den Rücken herunterläuft. Sie geht schnell, die Lippen geschlossen. Ihre Nasenflügel öffnen sich der stärkenden Luft, saugen die blaue Frische ein, den Duft des Sommers. Sie fühlt sich, als wäre ihre Seele neu geboren, taucht ein in den anbrechenden Tag, tauft sich mit Morgenröte. Eine Symphonie von Kikerikis ertönt aus allen Ecken des Dorfes, das sie hinter sich lässt. Auch von den nahen Gehöften antworten die Hähne. Eine Freude trägt sie. Kein Blatt rührt sich, kein Stiel zittert. Die Linde ist dichter, die Malve fester, die Quecke und der Sauerampfer stehen stramm. Die kleinen Zweige des Maulbeerbaums biegen sich nicht. Die Pflanzen haben den taufeuchten Kuss der reinigenden Nacht getrunken. Auf der feinen, vielfachen Haut ihrer Blätter haben sie die Umarmung des kühlen, nackten, von hellem Sternenlicht überfließenden Körpers gespürt. Man muss nur dem Erwachen beiwohnen, um zu wissen, wie erfrischend die Nacht war. Seht her, der Wein hüpft, die Quitte tanzt. Die knallgrüne Minze gibt sich ausgelassen dem Wind hin, seiner Freude, seiner Musik, seinem Übermut. Hier und da wird gemäht. Schimmernd im Morgenlicht schneidet die Sense ins blutige Fleisch des Süßklees. Sie saust wie der Wind in den Ohren. Am Hang blüht der Salbei, und es sieht aus, als wäre Himmel auf die Blätter getropft. An der Spitze des Feldes von Onkel Moisson ist das Korn schon umgelegt. Ein Flurstück der Lys besteht nur aus Klatschmohn, den hier und da eine kurze, magere Ähre überragt. Das Feld wird nichts abwerfen, nachdem es zu früh bestellt wurde und dann ein paar Tropfen die Saat verfaulen ließen. Da die Weizenkörner verdorben waren, hat die Erde nur Unkraut hervorgebracht. Die weite, bunt gescheckte Hochebene flammt plötzlich auf. Die Sonne. Verkünder kommender Ernten hat hinter dem Hügel ihre glänzende Garbe hervorgeschleudert. Die Kalanderlerchen schießen aus dem Getreide empor, schillernd, wie von einem Faden gezogen, und sie singen beim Aufsteigen mit ihren wie Wasser plätschernden Stimmen. Die Marie hat die bereits blühende, summende Linde passiert. Hier sind ihre drei Maulbeerbäume, deren Laub glänzt. Sie beginnt es abzustreifen und wirft rasch Hände voll der frischen, mit seidigem Licht durchwirkten Blätter in das grobe Tuch. Es ist beinahe 8 Uhr, als sie ins Dorf zurückgeht. Gédéon Rougier, der mit einer Ladung Geißblatt wiederkommt, begleitet sie ein Stück Wegs. Am Vortag haben sich Makler angekündigt, die für die Blüten einen guten Preis zahlen. Schnell hat sie den Raupen die Blätter gegeben, das Feuer geschürt, das unter dem Kesselhaken erstirbt, und sich zu ihrer Mutter aufgemacht, weil sie weiß, dass die viele große Laken hat. Sie nimmt eine Abkürzung über einen holprigen Weg, läuft rasch zwischen Ruinen in einem verfallenen Viertel. Kleine Kinder hocken am Bach, durchnässt bis zum Bauch. Mit ganzen Hüten voll Erde bauen sie Dämme, um das Wasser zu stauen. Schon bindet sie sich eine grobe Wollschürze um die Taille. Die Laken sind gewaschen, sagt die Noreen zu ihr und deutet auf das Trockengestell. Es gibt noch jede Menge kleine Sachen. Wie spät ist es? 10:30 vorbei, antwortet die Marie, die die großen gelb karierten Stofftaschentücher einseift. Sie fügt hinzu, ich habe die Suppe wieder aufgesetzt. Die Wäsche im Becken wird weiß, dass es eine Freude ist. Das wird eine schöne Wäsche, sagt die Noreen. Ich habe gut gebrannte Asche verwendet. Die Lauge hat mir die Finger aufgerissen. Sie zeigt ihre blutenden Hände. Das Plätschern der Rohre, die reichlich Wasser speien, übertönt die Stimmen der Wäscherinnen. Schon lange hat der Coston etwas im Sinn. Er träumt davon, sein ebenes Stück Land umzugraben. Diese unbebaute Fläche ist mehr als dreimal so groß wie seine anderen Felder zusammen und gar nicht so steinig. An einem Stück mit dem Rest? Er rechnet mit 80 Fudern Getreide. Die Heide, auf der ein paar wilde Nelken leuchten und schmächtiger Lavendel duftet, ist bedeckt von magerem kurzem Gras, das im Frühling und Herbst die durchziehenden Herden abweiden. Das Schwerste wird sein, die Gruppen alter Buchsbaumsträucher auszureißen, die sich dort ausgebreitet haben, rötlich und wie versenkt. Die Ginster- und Wacholderbüsche, die Zwergeichen, deren starke Wurzeln die Erde umklammern wie Arme. Manche dieser Wurzeln schauen heraus. Ellbogen, könnte man meinen. Man bräuchte einen Traktor. Eine Woche, nicht mehr, mit der Maschine. Und alles wäre zu guter Erde umgepflügt. Letzten Winter hat er mit dem Seguin von der Ölmühle in Valsol darüber gesprochen, der nach dem Dreschen herkommen wird, um die große Flur zu roden. Der Coston blickt vertrauensvoll in die Zukunft. Er sieht die Veränderung in Gedanken vor sich. Anstelle der trockenen Heide, über die ein trostloser Wind weht, ein einziges riesiges Feld. Von sattem, feuchtem Rot während der Zeit des Pflügens, wenn die Eichen sich gelb färben und ihre Früchte abwerfen, wie eine üppige Wiese dann im Februar mit seinen fruchtbaren Nebeln. Später, zur Erntezeit, ein reiches Versprechen unter dem schweren goldenen Mühlrad der Sonne. Er hat sein Korn um die Bäume herum mit der Sense gemäht, den Weg für die Maschine vorbereitet, die er gemietet hat, und soll morgen ernten. Um jeden Mandelbaum liegen 3 Schwaden. Der Südwind bläst seit 2 Tagen, heiß wie aus einem Backofen, und hat das Korn zu schnell reifen lassen. Ab und zu hat er sich über eine Ähre gebeugt, die er in der linken Hand gehalten hat, ohne sie abzureißen. Mit der rechten hat er 2 Körner abgebrochen, sie zwischen Daumen und Zeigefinger gerollt, damit sich die Spelze lösen. Dann hat er die Körner in seiner schwieligen Hand betrachtet, um zu sehen, ob die große Hitze sie nicht verbrannt hat. Sie erschienen ihm schön dick und schwer. Die dichten, glänzenden Halme kommen ihm vor wie das volle Haar der drallen Erde. Den Falten des Geländes folgend sind sie herrlich goldbraun gereift. Wo die Bäume ihnen Schatten geben, ist die Farbe weniger intensiv. An manchen Stellen sinken sie in schweren Bündeln um, als hätten sie einen Sonnenstich. Rund um das vor Licht, trunkenen Zikaden und sonnenverbrannten Ähren sirrende Plateau bilden die Hügel einen Ring aus blauer Frische. Auf der Montagne de Lure ist ein Hauch Schnee zu erahnen. Und der Lavendel zwischen 2 Weizenfeldern erscheint wie der violette Grund einer Schlucht am frühen Morgen. Aus dem Anschnitt der Erde mit ihren gebogenen Rändern quillt frischer Himmel. Seine blauen Fluten tränken die Ebene. Seine azurnen Wogen überschwemmen die Berge, strömen in ihre Schluchten. Auf den Tennen ein Konzert brummender Maschinen. Die Sonne sticht vom Himmel. Manch einer ist noch am Dreschen. Rund um die Stangen wächst kegelförmig der Haufen aus Körnern und Spreu. Ansonsten ist der Platz gefegt. Das uralte Pflaster mit seinen glänzenden, abgewetzten Steinen, die die Fußsohlen verbrennen, nackt. Die durch Gässchen getrennten Strohhaufen versperren die Sicht, bilden geschützte, intime Winkel, in denen jede Familie ihren festgelegten Platz hat, um dieselbe heilige, antike und alljährliche Arbeit zu verrichten. Die haushohen Kornschober, geschichtet aus schweren, gebogenen Garben mit der Kontur der vollen Ährenpaare, sind von einem wärmeren Orange als die gelben Beugen kümmerlichen, kraftlosen Strohs. Man brutzelt, blinzelt im grellen Licht. Die Gesichter sind gerötet, verbrannt, die Wangen eingefallen, die Bärte nachgewachsen, die Körper ausgezehrt. Im glühenden Schatten der Schober hat man die Tonkrüge, die aussehen wie dicke Früchte und in denen das kalte, schwere Wasser gluckert, mit nassen Säcken bedeckt. Unter den Bändern der breiten Strohhüte stecken frische Nussbaumblätter, die über die Schläfen herunterhängen. Den zweiten Tag worfeln die Morels nun ihr Korn. Sein Halstuch umgeknotet, dreht der Onkel Moisson, dessen Ernte schon in der Scheune ist, die Kurbel. Die Marie und ihre Mutter tragen Kopftücher und machen sich rund um die Maschine zu schaffen, bringen das Getreide im Eimer, schieben am Auslauf mit dem Holzrechen die Körner zur einen, die Spreu zur anderen Seite. Über die Windfege gebeugt, mit einem Handschuh, um das Gitter zu säubern, wedelt der Costant die Spelze fort. Eine dicke Brille schützt seine Augen vor dem aufgewirbelten Staub, der ihn wie ein Schwarm lästiger Fliegen umgibt. Er ist nicht wiederzuerkennen. Der Schweiß bahnt sich heiße Furchen durch den Schmutz. Sie sind zufrieden. Ihr gesiebtes Getreide kann sich sehen lassen. Kaum nicht entspelzte oder kleine Körner. Sie überschlagen mit bloßem Auge, dass ihre 5 Maß Saatgut das 10- oder 11-fache eingebracht haben. Als sie an diesem Abend mit ihrem zweiten Erntekarren von den Tennen zurückkehren, finden sie eine Karte, die der Briefträger unter der Tür hindurchgeschoben hat und die sie darüber informiert, dass der Seguin in 3 Tagen mit dem Traktor kommen wird. Der Costant hat beim Worfeln darüber nachgedacht. Stolz sagt er zu seiner Frau: »Dieses Jahr werden wir bald die Hälfte der Ernte als Saatgut zurückbehalten müssen.« Der Costant hat den schönen Nussbaum mit dem hellen Stamm verkauft, der gegenüber dem Haus stand. Man hat ihn ausgerissen und auf einem Lastwagen weggebracht. Da, wo die hartnäckigen Wurzeln steckten, erinnert die aufgeworfene Erde an ein Grab. Dieser Baum fehlt. Sie trauern um ihn. Die Norin vermisst seinen kühlen Schatten. Unter dem Maulbeerbaum mit seinem warmen, durchbrochenen Schatten, ein wenig von der Wand abgerückt, die die Hitze abstrahlt wie ein fiebernder Körper, stopft sie einen Haufen grober, verschossener und schon in allen Farben ausgebesserter Baumwollstrümpfe. Vom Waschen sind die Sohlen hart. Damit die Nadel hineingeht, knetet sie sie erst einmal weich. 4 Uhr. Die größte Hitze hat nachgelassen. Auf der Böschung toben die Kinder mit gelben Queckenspelzen in den Hemdchen und stecken einander Süßgräser in die Krägen. Das Federvieh pickt die süßlichen weißen Maulbeeren vom Boden auf. Um ein Huhn, das sich niederkauert, beschreibt der Hahn einen raschen Halbkreis. Zur Seite geneigt, fegt er mit einem Flügel über die Erde. Die Kleine, die auf der Lauer liegt, nimmt einen Stock, um den Bösewicht zu schlagen, der immerzu die Hühner besteigt und sie so grob am Kamm zieht. Ein Knirps hält ganz versunken ein nicht vorhandenes Lenkrad, das er nach rechts und links dreht. Er fährt vor, zurück, wendet, betätigt die Kupplung, schaltet in den Leerlauf, brummt. Brrrr. Ich muss voll tanken, murmelt er zu sich selbst. Die Fien, die den Hahn nicht erwischt hat, kommt her, schielt auf den Korb mit Garnrollen, Etuis, Schachteln voll einzelner Knöpfe, in der unverhohlenen Absicht, darin herumzukramen, die Fäden zu verwirren, Nadeln und Knöpfe überall zu verteilen. »Lass das«, sagt die Norin. Sie fügt hinzu: »Geh nachsehen, ob die Hühner nicht im Spinat sind.« Ein Brummen, das man schon seit einer Weile hört, ist laut geworden. Die Kinder stürzen ihm entgegen. »Der Traktor!« Da kommt Ruhr, der Knecht vom Sügger. Die Maschine bewegt sich schwerfällig, rasselnd. Alles bebt. Die Norin ist aufgestanden und hat Olivier etwas angeboten. Sie schenkt ihm Walnusswein ein. Auf ihre gute Gesundheit. Auf ihre Freundschaft. Der ist köstlich. Natürlich. Ich habe grüne Walnüsse von St. Johanni 13 pro Liter 5 Jahre lang in Wein ziehen lassen. Der Likör ist rosa geworden und schmeckt nach Rinde. Ein hübscher Bursche, findet sie. Der Costant tritt ein. Er kommt vom Acker mit einem Karren voll Kürbisse.
Ich habe die Maschine gesehen. Wie geht's? Und der Chef? Der ist heute in Oraison auf dem Markt. Meine Frau hat ein Bett zurechtgemacht. Fühl dich hier wie zu Hause. Coston fügt hinzu, ich werde abschirren und den Karren ausladen. Warten Sie, ich decke eben den Traktor zu und gehe Ihnen zur Hand. Die Norin hat sich wieder an ihre Stopfarbeit gesetzt. Ihr habt ein schönes Portal, sagt Olivier. Die, die es gebaut haben, haben keine Zahnschmerzen mehr. In Valsol gibt es ein ganz ähnliches. Es ist auch gut erhalten. Darin ist ein V eingemeißelt. Er zeigt es mit zwei Fingern. Dieses V, das sollen die beiden Steilwände einer Schlucht sein. Dazwischen ist die Sonne. Die Marie ist Lavendel schneiden gegangen. Da Coston das Feld gut gepflegt hat, ist es ganz sauber, ohne Unkraut. Die Pflanzen verbinden sich zu einer welligen Fläche aus lauter kleinen Hügeln. Zwischen zwei Reihen ist die Furche nicht zu sehen, so dicht stehen die Blüten, zu weiten Kuppeln ausgebreitet. Sie sind reif, summen vor Bienen, alles duftet. Es ist hauptsächlich Lavandin, der schöne Lavandin, violett wie der Hügel. Auch der Lavendel, kleiner und blasser, hat die Farbe der Hügel, der letzten, hinten, die sich wie Wellen in den Himmel erheben. Marie hat Espadrille an den Füßen, bloße Arme, und der kurze Rock bedeckt ihre Knie nicht. Die zarte, sonnengetränkte Haut leuchtet wie das gelbbraune Korn. Es ist nicht allzu heiß. Wenn ihr Kreuz schwer wird, richtet sie sich im frischen Wind auf und reckt die Arme wie eine Pflanze, die sich entfaltet. Ganz gleich, was sie tut. Sie findet Gefallen daran. In ihr strömt und rauscht die Lebensfreude wie der Wind in den Eichen. Ihr Herz ist ein blühendes Feld, das nach Hoffnung duftet. Es ist noch nicht spät. Sie prüft das Gewicht ihres Bündels und denkt, dass sie vor der Suppe noch einmal wiederkommen kann. Sie geht unten herum zurück ins Dorf. Beim ersten Brunnen sind einige am Destillieren. Der Kolben schnauft im Sonnenuntergang. Die Essenz steigt einem zu Kopf. Man läuft über Haufen ausgekochten Lavendels. Sie lässt die Blumen in einem kleinen Haus mitten im verlassenen Dorf, das ihnen gehört. Der erste Raum ist für die Hühner bestimmt. Ganz in der Nähe sitzt der Gédéon in der menschenleeren Gasse, still auf seiner Schwelle, und flicht einen Knoblauchzopf. Zu seinen Füßen der halbe verrostete Eisenkessel, aus dem die Hühner trinken. Als sie im oberen Viertel herauskommt, sieht sie Olivier auf dem Karren und ist auf einmal atemloser als eben noch, während sie die steile Straße hinaufeilte. Mit zugeschnürter Kehle verlangsamt sie ihren Schritt und wünschte, sie könnte mit den Händen ihr hüpfendes Herz festhalten. Unter dem dünnen Stoff zeichnen sich ihre Brüste ab, wie zwei aufragende Wogen. Die runde Hüfte wiegt sich, schwingt. Die Blöße des schönen, erblühten Körpers strömt über, strahlt durch die schlichte Baumwolle, die an den kraftvollen Gliedern klebt, wie Licht durch einen Lampenschirm. Er sieht sie in einer fließenden Bewegung näher kommen. Mit einem Blick, der den keuschen Schleier durchdringt. Trinkt die Glut, die die Wangen der jungen Frau rötet, wie Likör. Denkt, dass das Schönste an ihr weder der Körper ist, noch die geschmeidige Anmut ihres Gangs, sondern die Liebe, die ihr aus allen Poren dringt, die Leidenschaft, die sie verströmt wie ein Parfum. Sie reicht ihm die Hand. Geht es Ihnen gut? Ihre Stimme ist heiser. Sie wundert sich, dass sie beinahe ganz normal sprechen konnte. Doch ihr Mund ist trocken, ihr Kiefer zittert. Die Kontur ihres Gesichts verschwimmt wie der Wasserspiegel über einer Quelle. Etwas gefasster antwortet sie, »Ich glaubte, einen Traktor zu hören. Dann waren Sie das also.« »Ja, ich bin gerade gekommen.« Da sie heute nun doch nicht mehr aufs Lavendelfeld zurückkehren will, setzt sie sich zum Nähen neben ihre Mutter. Der Wind zaust den Feigenbaum, der sein Laub sacht schüttelt, wie von allein. In der Akazie klingt es nach einem Regenschauer. Ein klarer Wind brandet über den blanken Himmel, klammert sich an jeden Mandelbaum. Auf der Straße jagen und vermengen sich Staubwirbel. Die Lys müht sich ab, ihre Handtücher aufzuhängen. Der Wind entreißt sie ihr, verdreht sie wie Kordeln. Es ist Donnerstagabend. Die Marie geht mit den Kleinen aufs Plateau. Dieser Wind macht einen ganz schwindlig, sagt sie. Wie betrunken. Vom Feld hört man das schwere, gleichmäßige Brummen des Motors, das der Wind zagt. Horcht mal. Ist das unserer, den man da hört? Das ist unserer. Über den Feldweg, wo der Wind ohne Staub besser schmeckt, wo der Thymian an der Böschung sauber ist, erreichen sie ihr Stück Land. Stellenweise klaffen große Löcher in der roten Erde. Die Marie zeigt auf die umgestürzten Zwergeichen am Rand, deren Wurzeln in die Luft ragen, erklärt, dass man sie mit Ketten an den Traktor gebunden und dann ausgerissen hat wie Lauchstangen. Der Ruhr ackert seit 4 Tagen. Mehr als 1/3 der Heide ist schon umgegraben. Die Kleinen haben sich verstreut, um Sträuße aus großem Speik und Nelken zu pflücken oder Steine zu suchen, scharfe, gemaserte, mit Sternen aus Flechten, schöne, von Regen und Wind ausgewaschene Steine. Die Fien füllt ihre Tasche damit. Sie ziehen ihre Schürze an einer Seite herunter. Die Marie ruft, sie sollen sich vor den Schlangen in Acht nehmen, und sieht zu, wie der Traktor mühsam mit lauter werdendem Brummen vorwärts kriecht. Wenn die Pflugschar auf einen Ginster oder Buchsbaum trifft, gibt es einen Ruck, ehe die Maschine ihren Weg fortsetzt und dabei die Pflanzen mitschleift, die in die Furchen stürzen. Manchmal ist der Widerstand der Wurzeln so groß, dass der schwere Traktor sich 2-mal schüttelt wie ein zorniges Monster und ohnmächtig stehen bleibt. Die breiten, gezackten Reifen schlittern, zerhacken den mageren Rasen, die gepresste Erde. Olivier fährt ein Stück zurück und das Ungetüm setzt sich erneut in Bewegung, ebenso schwerfällig und beharrlich wie zuvor. Ein 2. Mal prallt die Pflugschar dagegen, bleibt stehen, wie ein starrköpfiger Widder. Die Maschine muss noch einmal zurückweichen, erneut starten. Doch diesmal beschleunigt sie. Die Reifen finden Halt. Und sie bleibt nicht mehr stehen, sondern schleift die lebendige, verstümmelte Wurzel mit sich fort und hinterlässt erobertes Land, das Fleisch der Erde mit tiefen Furchen, in die feuchte, mürbe Schollen brechen, glücklich, sich der Liebkosung der Sonne darzubieten. Er winkt ihr von seinem Sitz herab zu. Er steigt ab, um den Pflug vom Ginster zu befreien, der sich darin verfangen hat. Sein Kragen ist offen, seine Ärmel hochgekrempelt. Unter der dunklen, behaarten Haut treten die Muskeln hervor. Das Hemd aus grauem Tuch schwillt unter den Armen. Er ist stolz auf die getane Arbeit. Die Marie betrachtet dieses energische, sonnenverbrannte Gesicht. Sie schwenkt den Schlauch aus Ziegenleder mit frischem Aniswasser, das sie ihm gebracht hat. Er kommt zu ihr, bedankt sich und trinkt in vollen Zügen aus dem erhobenen Schlauch, den Kopf in den Nacken geworfen. Das erfrischt. Das tut gut. Hier geht schon ein Lüftchen. Trotzdem habe ich Durst bekommen. Zwischen ihnen konnte sich keine Unterhaltung entspinnen. Die Befangenheit war zu groß. Sein Blick erschütterte sie, ließ sie zittern wie einen Baum im Wind.
Mistral von Maria Borelli. Vollständige Lesung in 5 Folgen mit Katja Bürkle. Regie: Irene Schuck. Technik: Daniela Röder und Tim Höfer. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2023. Der Roman ist im Kanon Verlag erschienen, aus dem Französischen übertragen und mit einem Nachwort von Amélie Thoma. Redaktion: Kirsten Böttcher. Ein Podcast von Bayern 2.
Wenn Ihnen dieses Hörbuch gefallen hat, ist dieses Thema vielleicht auch was für Sie.
Jemand verändert die Realität, nimmt sich das Buch des Jahres 1999 und kritzelt zwischen die Zeilen.
Die Suche nach einer mysteriösen Detektivkassette führte sie in eine Parallelwelt. Jetzt geht Mias Reise endlich weiter.
Finde den Fahrstuhl hinter dem Hurricane. Wenn der Fahrstuhl hält, wirst du etwas hören. Was immer du hörst, bleib im Fahrstuhl, steig nicht aus.
Willkommen an der Schwelle zu meiner Welt.
Sie glauben, eine Figur in meinem Hörspiel wären Sie?
Geh in den dritten Turm. Pass auf, dass dir niemand folgt.
Nimm meine Hand! Nimm meine Hand, Mia!
Wird Mia der Wahrheit über Somnia und Insomnia näher kommen?
Und was kritzelt er hinein? Mia Johansson.
Mia Insomnia, Staffel 2. Mit Julia Gruber, Bastian Pastewka, Luise Befort und Oliver Rohrbeck.
Mia, du verdienst es zu verstehen.
Alle 10 Folgen gibt es ab 1. Dezember in der ARD-Audiothek.